SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Musikerin, Komikerin, Schauspielerin, Autorin oder, wie sie es selbst zusammenfasst, Humordienstleisterin. Ich begrüße ganz herzlich Mirja Bös.
Hallo.
Herzlich willkommen. Wir haben gerade gesagt, wir duzen uns. Ja. Ist das in der Humordienstleistungsbranche so?
Ich finde ja, man kann ja nicht sagen, sie klauen. Du klauen, muss man doch sagen, oder?
Ja, weiß nicht. Und wie ist es dann auf dem Amt, wenn du erkannt wirst? Ist es dann Frau Bös, bitte?
Das ist ganz lustig, Frau Bös, aber es ist auch, passiert mir auch im Alltag schon mal, wo man denkt, das wäre jetzt ja eigentlich eher so eine Siezebene, aber die dann einen, weil sie einen kennen aus dem Fernsehen, sagen du, und dann finde ich es aber auch okay. Ich komme aus dem Rheinland, wir duzen uns alle.
Da ist das ganz normal. Ja. Ja. Aber der Künstlername Du Möhre, das taucht wahrscheinlich nicht so häufig mehr auf. Bist du da froh drüber?
Ja, es war eine Zeit. Es war für mich ja von vornherein klar, das ist so eine Etappe, wo ich durchgehe und dann ist irgendwann wieder eine neue Etappe da und die hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe sehr viel gelernt, auch über mich, über alles Mögliche, über die Menschen und das ist jetzt in den Hintergrund getreten.
Ja, das war der Einstieg, wobei du so viel machst, auf Tour bist mit deiner Band, mit den Honky Donkeys, natürlich als Schauspielerin unterwegs, als Autorin. Jetzt das zweite Buch ist erschienen. War das Corona-bedingt? Das haben so viele geschrieben.
Das war tatsächlich, ich bin gezwungen worden. es war eigentlich so, ich habe bei Grill & Hensler irgendwann mal, als es mal wieder Buletten gab, Bremsklötze, Frikos, wie ich sie liebevoll nenne, habe ich irgendwann mal gesagt, mein Gott, ich esse so gerne Buletten. Irgendwann schreibe ich mal einen Frikadellenführer über die deutschen Raststätten. Und dann kam tatsächlich der Fischer Verlag und hat aufgeregt bei meinem Management angerufen und gesagt, Ihre Künstlerin schreibt ein Buch. Und er so, die schreibt ein Buch, wusste ich nicht. Und er rief mich an, ich so, ich schreibe ein Buch, wusste ich nicht. Einfach, man hat so lapidar einen Satz rausgehauen. Und dann entstand daraus, also Gott sei Dank ist meine Lektorin, die Lexa, ist dran geblieben. Und dann entstand die Idee, ach, warum eigentlich nicht? Also es ist jetzt kein Bulettenführer geworden, sondern eben die kulinarische Reise durch mein eigenes Leben. Aber da ich sehr gerne sehr bunt durcheinander esse, bot sich das an.
Raststätte hast du gerade schon gesagt. Ja. Und ich glaube, da geht es ganz vielen so. Viele haben diese Erinnerung. Mir ging es auch gleich so. Wir hatten immer diese Ferien-Endgaststätte. Mhm. Letzte Mal nach den Ferien noch einmal Pommes, Currywurst, ja, Rot-Weiß. Ja. Und wie war es bei euch?
Es war so, dass wir, es ist natürlich immer mit der Raststätte verbunden, als in der Kindheit, wir sind ja überall mit dem Auto hingefahren. Ob es Italien, Frankreich, Spanien war, immer Auto, Auto, Auto. Gefahren.
Stehen mit den Koffern hinten
drin. Genau,
mit den
Koffern hinten, die Kühlbox dazwischen, was einen manchmal an der Raststätte vorbeifahren ließ, weil die war aber ja Gott sei Dank immer nach einem halben Tag auch leer gegessen. Und es hatte immer so eine Romantik, weil man als Kind immer wusste, es liegt eine wahnsinnig tolle Zeit, jetzt kommt das Meer, wir sind am Strand, wir sind im Urlaub. Und das war immer mit den Raststätten für mich so verbunden.
Jetzt hast du deinem Buch einen Titel gegeben, da mag mancher vielleicht gleich aufschreien.
Natürlich.
Denn da ist das böse M-Wort drin.
Matt.
Was hast du erlebt? Gab es einen Shitstorm?
Es gab schon auch Leute, die böse waren, wo ich gesagt habe, das ist aber, ich meine, das Buch heißt, es ist nicht alles Matt, was glänzt. Fertig schon auch mit der Geschichte. Also ich meine, dann sollte man einmal schmunzeln und sagen, ich finde Matt doof oder ich finde Matt super. Und dann ist das Thema auch an sich durch. Ich esse Fleisch, ja, gebe ich zu. Ich versuche darauf zu achten, wenn ich es privat kann. Wenn es nachts um drei auf der Tankstelle die Bulette ist, nehme ich die trotzdem mit großer Freude zu mir und finde das aber, es ist ja in keiner Weise irgendwie ein Fingerzeig auf, ihr müsst jetzt alle und jetzt müssen alle, jeder macht das genauso, wie für ihn das gut ist und dann ist es auch, also dieses viel diskutierte Mett, ich esse sehr gerne Mettbrötchen, ich bin eine rheinische Frohnatur, ich bin im Karneval tätig, da gibt es nun mal Mettzwiebelbrot mit Zwiebel, Mettzwiebelbrötchen und ich mag's. Ende schon auch der ganzen Geschichte letztendlich.
Eine Nachfrage muss erlaubt sein. Was macht denn gutes Mett aus?
Frisch muss es sein. Es sollte rosig sein und nicht grau. Wenn es grau ist, dann hat man noch lange was davon. Aber das ist dann wie so eine Reinigung, eine Körperreinigung, weil du dann 24 Stunden alles von dir gibst. Da bezahlen andere viel Geld für. Das kann man auch mit grauem Mett erreichen, aber man sollte es nicht machen.
Glänzen soll es eben auch nicht.
Nein, es soll nicht glänzen.
Du bist auf kulinarischer Reise durch dein Leben mit deinem Buch. Ich musste sehr lachen bei den Schildern, die du im Urlaub aufgetan hast. Kannst du dich noch erinnern, welche das waren?
Die Schilder? Da muss ich gerade wieder darüber nachdenken.
Ich habe es mal rausgeschrieben, weil es gar nicht so einfach ist. Domrep, saubillig, gab es da.
Ja,
und
ja,
dann
ja.
In Tunesien diesen lustigen Spruch.
Ach, wie sagen
75?
Ja, ja, ja.
Still alive.
Still alive, genau.
Ist bei mir, ich bin hier.
Also das, die gibt es ja wirklich. Wenn dann du kommst in exotische Länder und dann bauen die Leute irgendwelche Schildchen auf und... ich freue mich an sowas. Also das sind ja so im Prinzip... Da ist es dann vielleicht an Sprachmangel liegt, aber es gibt auch für mich in Düsseldorf ein... Ich glaube, es ist ein Inder, der hat ein Gericht und dann steht aber auch Trick im Schaufenster, schmeckt mit Soße besser. Finde ich wahnsinnig toll, weil das so ist. Und vielleicht ist es auch einfach nur ehrlich. Und das ist so, bei mir wirst du überleben. Und das sind so Sachen, die locken mich, weil ich sage, das ist doch schön, das ist so menschlich.
Das macht dann direkt so Lust, das auszuprobieren. Ja, ja. In Ungarn am Plattensee hatte ich mal ein Schild, friss Popcorn.
Ja.
Weil friss wohl frisch bedeutet.
Ja,
also
friss Popcorn.
Insofern. Oder das Lachfilet fand ich auch schön, ja, da war der Buchstabe S ausgegangen.
Ja. Ich finde sowas auch toll. Also ich mag auch diese Fehler in Speisekarten.
Ist denn, wenn du im Urlaub bist, ist das gleichermaßen für dich Inspiration für die Bühne oder schaltest du total ab?
Nee, es ist Inspiration. Die Familie kommt ja immer mit, über die wird ja letztendlich immer berichtet am Ende im Bühnenprogramm, aber auch im Urlaub. Also es gibt ja auch im Buch ein Kapitel über die Firewall der schon da Seienden und die Neuankommenden. Und du kriegst ja nicht nur Diarrhoe im Urlaub schon mal, sondern auch Urlaubsbekanntschaften. Die können ja super sein und aber auch für mich ist ja, also da ich ja Clown-Entertainerin, gibt es ja eigentlich keine schlechten Bekanntschaften, weil die so ein bisschen schlecht sind, sind ja auf jeden Fall unfassbares Futter. Und ich freue mich darüber. Ich freue mich über die Schwachsinnigkeiten des Lebens und Menschen, die einem begegnen, wo man denkt, oh, die hättest du doch sonst nie kennengelernt. Aber das können die besten Freunde. Mit denen macht man einen Clubtanz, der gar nicht vorhanden ist.
Das sind dann diese witzigen Geschichten, die dann auf der Bühne landen oder
ja, genau.
Hier
das sind dann die.
Buch.
Es sind dann auch die, wo man aufpassen muss. Also es gab tatsächlich einen Urlaub, der ist zwar im Buch so ein bisschen gelandet in abgewandelter Form, aber der sollte eigentlich schon mit ins Bühnenprogramm und dann hieß es, ach, wir kommen auch gucken, wo du denkst, wow, dann kann ich das Ganze schon mal nicht erzählen. Das sind so Sachen, wo man natürlich vorsichtig sein muss. Man will ja auch niemanden auf den Schlips treten, aber es ist ja letztendlich sind es ganz normale Alltäglichkeiten, die jeder schon mal erlebt hat.
Ist es mal passiert, dass jemand dann gesagt hat, oh, das fand ich jetzt nicht gut, nimm das wieder raus?
Das war eigentlich nur mein eigener Freund, der gesagt hat, warum redest du denn die ganze Zeit schlecht über mich? Das tue ich doch gar nicht. Doch, ich hatte ihn aber vorher gefragt, kann ich darüber erzählen, wie du das und das gemacht hast? Und dann sag ich, ja, das ist ja letztendlich die Seite, wie ich es auch wahrnehme, dass es so schön lustig ist, wenn du so einen Quatsch machst. Und dann habe ich es auch schon mal für ihn, wenn er nicht dabei ist, kann ich erzählen, was ich will. Das ist das Tolle, wenn er
kommt. Kommt dann immer auf die Wahrnehmung an, ne?
Ja.
Aus welcher Perspektive man
erzählt. Ja, meine Söhne dürfen das Programm auch nicht gucken. Aber die sind auch 9 und 11 und dürfen es sowieso noch nicht gucken. Das ist kein Humor für Kinder. Und das ist da, wo ich eine große Wehmut jetzt schon habe, weil ich weiß, wenn ich in die Pubertät komme, muss ich damit aufhören, weil dann die Klassenkameraden eventuell sowas gucken und dann ist es ja Horror, wenn die im Fernsehen, deine Mutter im Fernsehen, das, so, dann muss ich, glaube ich, wieder auf mich, auf meine Lächerlichkeiten mich beschränken.
Wie hat Matti geschrieben am Ende des Buchs, meine Mutti ist manchmal ein bisschen verrückt.
Ein bisschen lustig verrückt.
Lustig verrückt, ja. Genau. Ja. Stellst du das an deinen Kindern auch fest? Haben die diese Gene?
Ich habe ja zwei, was ja bei ganz vielen Familien so ist, ich habe ja zwei völlig unterschiedliche Kinder. Ich habe ein Tag- und Nachtunterschiedskind. Der Ältere ist so ein bisschen spießig, sehr, sehr Kopffüßler, denkt über alles 80 Mal nach und der Kleine ist so ein Böp, so ein voll, also ich sage immer so ein Edelprolet. Das ist so ein ganz, und der ist leider, und das war ich in der Schule gar nicht, zum Leidwesen der Lehrer manchmal ist er jetzt schon so wie ich in groß, ne, also als klein. Die kleine Version, also er ist zwar auch Klassensprecher, aber auch der Klassenclown und wird auch schon mal aus dem Busch gepflückt, weil er nach der Pause vergessen hat, dass jetzt Hausaufgaben, beziehungsweise er hat es nicht vergessen, sondern er wusste genau, es kommt Hausaufgabenzeit, da bleibe ich noch mal ein bisschen draußen. Und das macht's, er ist nicht so ganz, der muss noch so ein bisschen lernen, sich diesem System unterzuordnen.
War das bei dir so, als Lehrerkind in Dülken?
Ich war ein Spießerkind, ich war ein Lehrerkind, ich war, hatte zwar immer hinten ein Haarnest, habe auch schon viel geplappert, aber ich war ein strebsames, kleines, liebes Schulmädchen, das ist auch, da wird über heute drin rumgestochert, die muss doch früher schon, muss die doch ihre Klassen klauen. Und ich sage immer, Leute, das war wahnsinnig langweilig, ich war eigentlich ein ganz normales kleines Mädchen.
Die Honky Donkeys ist deine Band. Mit denen bist du wieder auf Tour. Wie sind die denn eigentlich entstanden?
Die sind auch tatsächlich gecastet worden. Also gecastet ist auch zu übertrieben gesagt. Aber unser Bandleiter hat, dem habe ich damals gesagt, ich hätte gerne Musiker, die sollen super aussehen. Dann sollen die ihr Instrument mega beherrschen. Das müssen richtig gute Musiker sein. Und die müssen sich für keinen Scheiß zu schade sein. Da hat er gesagt, wie soll das? Das geht nicht. Gibt's nicht. Und dann kamen die Honky Donkeys zusammen. Und es ist tatsächlich so, dass ich im ersten Jahr, wo ich mit denen auf Tour war, es gibt ja ein Bandkörbchen, die Leute vom Publikum, im Publikum können von der Band irgendwas abverlangen, die müssen während der Lächerlichkeit preisgeben. Die kriegen ganz schlimme Kostüme immer zwischendurch. Ich sage immer, die Honky Donkys sind meine persönliche Helene Fischer. Die müssen sich für jedes Lied umziehen und ich bleibe immer in Jeans und T-Shirt und die haben immer irgendwelche absurden Sachen an. Und ich habe das erste Jahr damit zugebracht, nach jedem Gig oder nach jedem Wochenende, wo wir unterwegs waren, zu sagen, vielen Dank für das tolle und mich habe ich auch immer entschuldigt dafür. Und die sind alles gestandene Musiker, die sonst bei echten, fetten Acts auch spielen und die haben immer gesagt, nee, irgendwie ist das aber toll bei dir.
Während Corona war das Ganze natürlich nicht einfach, gerade in dieser Branche. Du hast eine schöne Aktion da gestartet, wenn ihr nicht alle auf der Bühne sein konntet.
Wir haben immer geteilt, also wir haben grundsätzlich immer geteilt, also beziehungsweise ich habe gesagt, ich mache einen Fernsehkram, Mutti kommt für umsonst. Ich bin immer für Spaß überall hingefahren, wenn was war. Und habe einfach die Gage unter den Musikern aufgeteilt und die beiden, die dann eben nicht, weil nur wenige auf die Bühne durften, weil es eben wegen Hygienevorschriften, haben alle was gekriegt. Und zwischendurch habe ich immer sinnlos Proben einberufen, weil die wollten immer nicht von mir. Ich habe so Rettungsschirmchen überwiesen und dann war die, das geht nicht. Das haben ja auch natürlich, dann sag ich, wir sind eine Familie, das ist aber so, ich arbeite ja ganz normal weiter, ganze Fernsehkram geht irgendwie weiter.
Und für so viele ging es eben nicht weiter.
Und dann gab es Rettungsschirmchen oder ich habe ganz sinnlos. Wir haben Sachen geprobt, die wir gar nicht proben mussten, damit die das Gefühl hatten, sag ich, dann proben wir halt irgendwas. Ja, wir müssen nichts proben. Ist mir egal, dann gibt es eben bezahlte Proben. Dann haben wir bezahlte Proben gemacht. Manchmal auch einfach einen Kölsch getrunken. Man kann auch mal für Geld Kölsch trinken. Also so.
Und dann kannst du auch was über deine Bandmitglieder verraten. Im Buch Indiskretionen beispielsweise, dass einer mit dem Kieferknochen knackt.
Der knackt mit dem Kiefer, wenn der isst. Und es gibt ja so Leute, also ich weiß zum Beispiel, meine Mutter ist eine extrem geräuschempfindliche Person, was Essen angeht. Ich finde jetzt auch Schmatz nicht super. Ne? Aber meine Söhne sind 9 und 11, da wird auch nochmal geschmatzt beim Müsli. Ne? Und das ist der Frank, der knackt, der knirscht mit den Kieferknochen beim Essen. Und da sitzen immer alle, wenn du dich jetzt darauf konzentrierst, dann denkst du, ja, hör auf. Ich habe immer mir vorgestellt, das ist jetzt hier so wie so ein Meeresrauschen, Äste knacken, man läuft durch den Wald, was auch immer es sein mag. Ich finde es nicht schlimm.
Kann ich überhaupt nicht aus der Ruhe bringen?
Nee, an sich nicht.
Was bringt dich aus der Ruhe?
Ungerechtigkeit. Die gab es natürlich in den letzten 2,5 Jahren sehr viel für viele aus dieser Branche. Ungerechtigkeit, gegen die ich nichts tun kann. Gibt es ja leider sehr viel. Bin da total, und ich, witzigerweise ärgere ich mich immer über meine Söhne, weil die immer alles gleich, hey, der Matthias, da wird immer diskutiert, wer jetzt noch eine Erbse mehr hatte, wo ich sage, oh Leute, habt ihr noch alle Tassen im Schrank? Und das ist aber für so ein Kind die Gerechtigkeit. Also bei denen ist ja Gleichheit, alles ist gleich. Ne? Und dann denke ich immer, das haben sie vielleicht auch ein bisschen von mir, weil ich eben so total darauf achte. Und ich finde es nicht, ich finde es so unfair. Es gibt so viele unfaire Momente.
War ja jetzt gerade auch schwer zu Corona für die Lehrerinnen und Lehrer. Du als Lehrerkind, brichst du da auch schon mal eine Lanze für die Lehrer dann? Weil viele Eltern stellen ja die Kinder so sehr auf den Sockel, dass es die Lehrer inzwischen sehr schwer haben. Wie schaust du drauf?
Also Lehrer, der Beruf des Lehrers, also schon, weil ich es von Kindesbeinen gelernt habe, aber auch jetzt in Corona-Zeiten, wo ich Homeschooling machen musste, wo ich nach 3 Stunden fast die Prügelstrafe bei uns zu Hause eingeführt habe, weil ich dachte, was ist das für ein Mist? Und du denkst, oh, die sind gar nicht hochbegabt, verdammt, weißt du, so die Nummer. Ich habe großen Respekt. Ich komme aber aus einer Lehrerfamilie und eine der größten Hürden der Lehrer dieses Landes, wahrscheinlich weltweit, sind einfach die Scheißeltern. Und das ist einfach so. Und du sitzt beim Elternabend, da schreibe ich unterm Tisch wieder heimlich mit mein nächstes Programm, weil ich denke, ihr habt doch den Schuss nicht gehört. Man gibt sein höchstes Gut, was man hat, seine Kinder, dahin und vertraut es denen an. Klar ist man nicht immer mit allem einverstanden, aber ich habe unglaublichen Respekt vor diesem Beruf. Also fremde Kinder zu erziehen und klar, erziehen ist ja nur ein Stück weit, aber es wird immer mehr abgegeben. Es leistet schon die Schule, wo du sagst, was soll die denn alles noch leisten? Und das ist, finde ich, also ich sage immer danke, ich sage es nicht hinterher, das ist auch übertrieben, aber ich denke es oft.
Großer Respekt, ich wüsste nicht, wann wir einen Gast in der Sendung hatten, der so schnell sprechen kann.
Man kann das ja langsamer vielleicht am Radio abspulen. Meine alte Lehrerin in meiner Grundschule hat am Ende immer gesagt, verstehe ich, kann man. Sag ich, ja, die sind jetzt auch nicht mehr so richtig Zielpublikum, aber die war auch schon wirklich sehr, sehr alt.
Sind die alle so schnell bei euch?
Nee, der Rheinländer an sich spricht ja sowieso viel und schnell auch, ja. Ich bin ja auch ich liebe ja diese Voice-Nachrichten. Ich hasse sie zu kriegen, aber ich schicke sie gerne. Und bei mir kann man das nie in doppelter Geschwindigkeit abspulen. Weil dann versteht
ich
man nichts
mehr mit.
Ich kann auch leider nichts für. Ich versuche es immer zu drosseln, aber ich bin ja so fröhlich vor mich hin und dann ist das so. Es ist meine Geschwindigkeit.
Du zeichnest dich außerdem dadurch aus, dass du nicht nur 2, sondern sogar 3 Omas hast.
Ja, klar, stimmt. Auf. Ich habe Oma Erna gehabt, Oma Hilden und Frau Schneider. Oma, Frau Schneider. Frau Schneider und du warst. Also ich komme ja vom Dorf am Niederrhein, meine Eltern, beide Lehrer. Und dadurch war ich, als ich noch nicht im Kindergarten war, wir hatten so eine Art Haushälterin, ist immer so ein hohes Wort, aber die hat Essen gezaubert auf dem Tisch, die hat sauber gemacht. Ich habe mit Murmeln mit dem Kochlöffel durch die Küche geschossen. Das war meine erste, sage ich mal, Oma. Das war Frau Schneider und du. Und mit der konnte man immer ganz toll spielen und Verstecken spielen im Garten. Und die hat das alles auf einmal gemanagt. Mein Bruder war schon im Kindergarten, mein Großer, und ich war eben noch zu Hause. Und dann gab es die zweite Oma, die hat so sehr, sehr auch meine kulinarische Reise sehr geprägt, weil ich bei ihr dann nachher immer Mittag gegessen habe. Meine Eltern waren ja auf der weiterführenden Schule Lehrer, dadurch war sowohl meine Kindergartenzeit schräg gegenüber von Oma Erna, als auch meine Grundschulzeit, nicht weit weg von Oma Erna, immer früher zu Ende. Das gab ja keine OGS wie heute, man ging früher nach Hause.
OGS bedeutet?
Offene Ganztagsschule, Ganztagsbetreuung, die Kinder kommen erst um 3 oder so nach Hause und alle Eltern werden hysterisch, wenn es mal ausfällt, weil man eben arbeiten geht oder sonst
plötzlich
was macht.
Gefragt ist, so, genau. Und das Logistikunternehmen zusammen
muss ich mich kümmern. So, ja. Das ist so, das gab es ja alles nicht. Und dann war ich sehr viel bei der Oma Erna und da sind meine Eltern auch zum Mittagessen gekommen. Und da gab es eben noch die dritte Oma, also die Mutter von meinem Vater, Oma Hilden, die ist einfach Oma Hilden, weil die in Hilden gewohnt hat. Die hatte sehr große, sehr großen, spitzengroßen Busen.
Kulinarisch geprägt haben sie dich alle.
Ja.
Über wen möchtest du zuerst was erzählen?
Das ist die anderen Oma, also die Oma Frau Schneider und du war, da war ich natürlich noch sehr klein. Da war es ist noch nicht so weit her. Bis man in den Kindergarten kommt, hat man noch nicht so große Erinnerungen als Essen. Sie hat gekocht. Es war lecker. Ich habe es, glaube ich, alles gegessen. Und bei Oma Hilden, dadurch, dass wir früher, war das ja fast eine Weltreise, obwohl das heute ja ein Katzensprung, aber als Kind war man dann, oh, wir fahren Autobahn, eventuell Raststätte kurz. Ne? Und da gab es immer sehr viel Essen. Also meine Oma Hilden und auch Opa Hilden waren sehr, sehr stattliche Menschen. Also wenn man zu viert war, wurde der Kuchen geviertelt. Und jeder kriegte, wenn mehr Leute da waren, gab es halt zwei Kuchen. Also es gab immer wahnsinnig viel, das weiß ich noch. Und die größte Erinnerung ist, dass das Lebkuchenhaus, ja, es gab immer in der Weihnachtszeit, fuhr man da hin und dann wurde ein Lebkuchenhaus zusammen, was man mitnehmen durfte. Und Oma Erna war halt meine Alltagsoma, meine da, wo ich auch übernachtet habe, wo ich deren Nachthemden anziehen durfte, wo es abends Rauchwurst mit Remoulade gab und wo ich mittags immer gegessen habe. Und von der habe ich wirklich viele Rezepte, lustige Sachen auch wie, es gab die Graupensuppe, das sind, die Graupen sehen aus wie kleine Brötchen.
Die nach nichts schmecken.
Die schmeckt nach nichts, die Graupen, ja. Aber wenn man Brühe dran macht, geht's. Und dann hieß es bei uns immer kleine Brötchensuppe und so. Also wir hatten immer besondere Namen dafür, meine Oma Erna und ich.
Ich nehme mal an, bei euch zu Hause gibt's keine Teppiche mit Fransen. Oder?
Das ist die Frau Schneider. Die hat immer, wir hatten so einen Blechkamm, so einen Zinkenblechkamm und die hat immer ganz lange die Fransen gekämmt, damit die schön aussahen. Und das war ja die Zeit, wo die überhaupt nicht mit mir spielen konnte. Und irgendwann habe ich dann einfach eine Schere genommen und gedacht, wenn die Fransen noch nicht mehr kämmen muss, hat die viel mehr Zeit zu spielen. Und habe einfach die Fransen abgeschnitten. Und meine Eltern konnten sich dem Argument auch überhaupt gar nicht entschließen.
An dem Spruch, Liebe geht durch den Magen, ist wie viel dran?
Total viel, glaube ich. Also es ist ja so, dass der Magen, ich kann das jetzt nicht anatomisch genau sagen, aber man auch da, wo man die Seele vermutet, das ist ja alles so tief drin, ne? Da, wo es Weinen herkommt, da, wo es Lachen herkommt. Und da muss es ja auch alles durch. Es geht ja einmal durch den ganzen Körper. Da muss es ja an den ganzen lebenswichtigen Gefühlsorganen auch vorbei. Und da kann jeder mal Hallo sagen.
Du hältst ja dein Privatleben größtenteils aus der Öffentlichkeit raus. Im Buch erzählst du viel über die Familie. Ist das eine Herausforderung, das wirklich auch rauszuhalten, nur das zu veröffentlichen, was du wirklich willst?
Also das Interessante ist, es ist ja die Gratwanderung, ne? Dass ich zwei Kinder bekommen habe, hat irgendwann jeder mitbekommen. Da finde ich es auch nicht schlimm, dass man den Namen irgendwann mal nennt und die sind da. Die werden nicht fotografiert. Viele Leute respektieren, also die Fotografen, wenn ich mal, ich gehe total selten mit der Familie auf irgendwelche Musical-Openings, wo man eingeladen ist. Aber wenn ich da so Veranstaltungen habe, wo ich weiß, meine Söhne flippen aus, weil jetzt der Flickflack-Zirkus kommt oder so, gehe ich dahin und es ist so toll nach Jahren und ich bin auch extrem dankbar. Die Fotografen, die am roten Teppich stehen, ich gehe alleine drüber, meine Familie geht linksrum rein, mein Freund will das auch nicht, der sagt, ich möchte auch rausgehalten werden, ich finde das auch gut und am Ende kommen die und sehen meine Kinder und nehmen teilweise die Fotoapparate runter und sagen, nee. Und du bist immer zur Verfügung, du machst immer mit. Wir respektieren das einfach, dass du sagst, weil ich finde, meine Kinder finden es jetzt langsam spannend. Ne? Die möchten dann auch mit in Sendung, wo du sagst, nee, das macht ihr irgendwann ganz freiwillig, aber ich möchte euch eigentlich da total raushalten.
Ja, und ganz wichtig, das einfach selbst zu steuern, in der Hand zu haben.
Und es ist auch so, dass ich das schon mal in der Öffentlichkeit ganz selten tue, dass wenn dann jemand fotografiert und ich sehe das so und dann drehe ich mich ganz zufällig zur Seite, weil ich eben nicht mit meinem Kind zusammen, obwohl das auch wahrscheinlich nicht schlimm wäre, wenn es so wäre. Aber ich finde so dieses, ne, und auch diese Beziehungssachen, dann wird irgendwann alles viel spannender als das, was ich eigentlich mache. Meine Eltern sind ja meine Eltern. Die sind sowieso, mein Bruder ist auch da, ne, das ist ja so, die gehen ja nicht weg.
Schreibst also, zum Beispiel ganz liebevoll über deinen Papa, wie er mal einen Fisch aus dem Aquarium gerettet hat.
Ja, unterm Bett. Das war gar kein großer, ich glaube, es war ein Guppi. Der ist unter das Bett, der ist oben rausgesprungen und unter das Bett und ich stand schreiend. Aah! So, und mein Vater hat sich wirklich unter dieses Kinderbett geworfen und kam voller Flusen mit diesem Fisch und er hat überlebt. Und mein Vater war so ein ganz großer Mann, so ein ganz stämmig und so Riesenpranken mit so einem ganz, ganz zarten Innen drin.
Und hat sich dann für dich unters Bett geschmissen.
Ja.
Leider ist er bereits verstorben.
Ja.
Du hattest dann ein schönes Ritual, ihm etwas mitzugeben in den Sarg.
Ja, also das kommt schon noch ursprünglich von meiner Oma Erna, weil wir im Urlaub waren und ich irgendwann mal hysterisch schreiend auf der Rückbank saß und sagte, ich weiß nicht, wie Oma Erna aussieht. Und dann haben wir den Urlaub danach immer ein Foto von Oma Erna mitgenommen, für mich an den Sitz gepinnt. Und es gibt so ein schönes Foto von meinem Vater, mir aus den 70ern. Und irgendwie hat man überlegt, es gibt ja in anderen Ländern, auch in Italien, so ein Ritual, man gibt ihnen was mit. Und dann habe ich gedacht, der nimmt ein Foto mit, dann vergisst er nie, wie ich aussehe. Wenn man es irgendwann wieder treffen muss, ich meine, dann sehe ich anders aus, aber dann hat er mich so in Erinnerung. Und das Foto ist auch bei mir im Handy immer noch als Bild drin und auch im Portemonnaie habe ich es immer dabei.
Was hat dein Bruder mitgegeben?
Mein Bruder hatte italienische Zitronenkekse, weil er dachte, wer weiß, wie lang diese Reise ist. Da muss er zwischendurch mal was essen.
Von wegen Matt, es geht auch anders. Du hattest schon sehr früh eines dieser tollen Haushaltsgeräte namens Entsafter. Welchen Saft hast du da gemacht?
Den habe ich letztens noch gemacht. Das schmeckt erbärmlich. Es ist Selleriestangensaft, weil es angeblich ja so schön entgiftet. Man kriegt eine tolle Haut, man kriegt tolle Haare. Da sind ja so Sachen, das kann man mir erzählen. Dann sage ich, ach, ich kriege jetzt tolle Haare und tolle Haut. Und dann,
hat funktioniert.
Ja, natürlich funktioniert. Ich habe es 3 Wochen getrunken und dann gedacht, bäh, schmeckt so widerlich. Aber es sieht bestimmt alles viel besser aus als vorher. Und der steht, bei mir landen die Küchengeräte früher oder später immer wieder im Keller. Ich habe dann versucht, selber Apfelsaft. Das geht alles gar nicht. Die Kinder wollten dann alles entsaften, was bei 3 nicht auf dem Baum war. Das ist, schmeckt auch, vieles schmeckt davon gar nicht so gut, als wenn man jetzt einen Tomatensaft kauft.
Was steht denn alles im Keller an Haushaltsgeräten? Was
habt ihr da? Unheimlich viel. Es steht total viel im Keller. Also es ist so ein Hello Kitty Toaster. Also er kann das Konterfei von Hello Kitty aufs Toastbrot machen. Dann gibt es einen Serrano Schweinebeinhalter. Es gibt eben 2 Entsafter, weil es gibt wahnsinnig viele Kaffeemaschinen, die nicht mehr in Betrieb sind. Es gibt eine Popcornmaschine, es gibt einen Popcake-Maker, es gibt ein Waffeleisen, es gibt einen Sandwich-Maker, es gibt eine Nudelmaschine. Also es gibt sehr, sehr viele Maschinen bei uns.
Welche Maschine hat es geschafft, in der Küche zu bleiben?
Das ist der ganz normale Toaster und der Wasserkocher. Die sind in der Küche geblieben und eine Kaffeemaschine ist auch in der Küche. Und der Mixer und sowas. Also und ich bin kein, es gibt ja jetzt kommt wahrscheinlich die Frage, Thermomix, steht auch im Keller. Ich bin kein Thermomix-Frau. Leider kann ich nicht. Ich kann verstehen, dass Leute da totalen Gefallen dran haben. Verstehe es nicht. Ich mache es im Topf warm und pürierst mit meinem Zauberstab. Und dann ist das fast dasselbe.
Wobei du ja auch ganz andere Mittel und Wege hast, denn du bist seit 10 Jahren, glaube ich, inzwischen Mitinhaberin eines Restaurants.
Ja.
Ich weiß gar nicht, Villa Vue, spricht man so richtig
Villa
aus?
Villa Vue, richtig.
Am Baldeneysee in Essen. Wie bist du dazu gekommen?
Durch Zufall. Also wir sind zu dritt, ne? Meine besten Freunde und ich. Und der eine von uns ist Gastronom. Und der hat gearbeitet in einem Restaurant in Ratingen als Geschäftsführer und hat immer den Traum gehabt, er würde sich irgendwann mal selbstständig machen. Und haben Jürgen und ich, ein anderer Kumpel von mir, gesagt, ja, komm, machen wir mit. Und wir sind im Prinzip ja nur die Mitfinanzgeber und gesagt, wir sind halt einen Rücken frei. Er ist der Geschäftsführer und muss das auch 24 Stunden am Tag leiten. Und wenn es geht, fahre ich hin. Jetzt war es in den letzten 2,5 Jahren sowieso mit der Gastronomie relativ mau. Aber ich mache da lustigen Spaß und fahre da hin. Und es ist immer für mich ein bisschen wie Kaufmannsladen spielen.
Wann warst du zuletzt da?
Gestern. Ist das lustig? Ich war gestern da. Und auch sogar auf der, wir haben unten eine Kegelbahn, habe kurz gekegelt mit dem Sohn meines Gitarristen.
Habt ihr auch gerade das Schild da stehen, wir stellen ein, weil in der Gastro-Szene überall Leute gesucht
Aber es steht, wir stellen ein und keiner kommt. Es ist in der Tat eine ganz schlimme Durststrecke, die gerade noch jetzt ist nach, ne, wenn wo eigentlich ja der normale Mensch denkt, es geht langsam wieder in geebnete Wege rein. Es ist eine Katastrophe, hier wirklich gutes Personal zu bekommen. Die Leute sind verunsichert, die können einen anderen Job machen und sagen, ich will doch nicht der Erste sein, der wieder übers Messer springt. Und das ist so ein Ding, was ich kann das auch nachvollziehen, aber es ist für die Gastronomie echt gerade schwierig.
Auch immer Arbeitszeiten, wenn andere Spaß haben und sich vergnügen. Ja. Ich meine, das kennst du natürlich auch. Stehst dann auf der Bühne, wenn die anderen Wochenende.
Ich habe ja auf der Bühne auch Spaß.
Vielleicht stehst du dann auch im Restaurant und bedienst?
Selten. Ich mache das schon mal, da mache ich alles durcheinander, dann gehe ich wieder und dann sagen die Kellner, boah, Gott sei Dank ist die weg, weil ich nicht weiß, welcher Tisch ist Nummer 2 und 3. Ich kann mir das einfach alles nicht merken. Ich will einfach zum Spaß haben und ich bin ab und zu da, aber wir haben eben von vornherein gesagt, es sollte auch nicht sich darüber definieren, dass jetzt eine Prominente dieses Lokal aufmacht, sondern es soll ein ganz normales Speiselokal sein für Leute wie du und ich. Und die kommen auch, die haben da Spaß und sind frohgemutes, wenn sie nach Hause gehen.
Wobei das ja echt inzwischen so ein Phänomen ist, weil du gerade sagst, Prominente, die ein Restaurant haben.
Ja.
Also Podolski hat, glaube ich, ein Brauhaus, Imbissketten. Daniel Brühl hat was, Til Schweiger hat was. Kannst du das erklären? Woher kommt das?
Nee, weiß ich nicht. Also ich glaube, das sind da. Also ich hoffe, dass die alle gute Leute, so wie wir dahinter stehen haben, die das Ding eigentlich leiten, es vielleicht haben wollen. Haben ist besser als brauchen.
Da muss ich echt staunen, dass Toast als Kaffeeersatz dienen kann. Schwarzgebrannter Toast auch noch. Wo gab es denn das?
Ganz früher in England war das. Also ich habe ja tatsächlich, ich versuche ja immer, wenn ich irgendwelchen Quatsch schreibe, das ist ja kein Quatsch, ich esse sehr gerne Toastbrot, aber so ein bisschen wissenschaftlich darüber zu forschen. Dann haben wir mal so ein bisschen in den Grundlagen des Toasts und das wurde tatsächlich, weil es so schwarz verbrannt war, weil man keinen Kaffee sich leisten konnte, dann da Kaffee drauf. Das stelle ich mir nicht, das habe ich auch noch nie probiert.
Ich wollte gerade sagen, du gehst nicht so weit, dass du es ausprobierst.
So weit gehe ich nicht. Wir toasten sogar, wir haben ja neue, wir machen ja ein ganz tolles, wir tun das Toastbrot, weil es ja auch so schnell sonst schimmelig wird und ich schon ein bisschen gucke nachhaltig, ne, und nicht immer alles wegschmeißen. Unser Toastbrot ist immer im Tiefkühler. Also wir haben nur tiefgekühltes Toast. Das kommt von dem Tiefkühler in den Toaster und wird dann aufgebacken praktisch. Und es darf auch nicht, man könnte jetzt die Toaststufe, jetzt wird es schwachsinnig, Achtung, weil ich drücke immer ein bisschen früher, bevor es rausspringt, schon den Knopf, damit es rausspringt. Damit es nicht ganz so durch ist.
Ja.
Man könnte jetzt auch die Toaststufe einfach ein bisschen runterschalten, aber ich habe immer, es bleibt so, wie es ist und ich drücke ein bisschen früher drauf.
Das ist so, irgendwie so ein Angebot. Angewohnheit.
Ja.
Ihr habt einen ganz besonderen Toaster. Du hast ihn eben schon mal erwähnt. Ja. Da hängt eine tolle Geschichte dran, der Hello Kitty Toaster.
Der Hello Kitty Toaster. Ich habe ihn von Dirk Bach, Gott hab ihn selig, geschenkt bekommen. Denn Dirk hat damals gesammelt Teddybären. Der hat immer Teddybären gesammelt aus den Hardrock-Cafés dieser Welt. Und ich habe ihm mal heimlich einen gekauft. Und wir waren beide auf Mallorca zum Drehen. Und ich musste noch irgendwie sein Management, nein, ihr dürft auf gar keinen Fall, ihr müsst so spät zum Flugzeug losfahren, dass ihr auf gar keinen Fall mehr zum Hardrock-Café. Und der Dirk hat auch gelitten wie ein Tier, weil er diesen blöden Teddy nicht kaufen konnte. Ich habe ihn dann gekauft. Und er hat mir irgendwann mal im Gegenzug, als er in Amerika war, einen Toaster, weil ich früher so Hello Kitty, da hatte ich noch keine Kinder, jetzt habe ich Jungs, Hello Kitty, das musst du in den Keller ziehen. Ne? Und dann hat er mir einen Toaster, einen weißen Toaster, und da ist so eine rosa Hello Kitty drauf. Und wenn man ein Toastbrot, da muss man allerdings ein bisschen länger toasten, dann sieht man das Hello Kitty Konterfei auf dem Toast. Ich toaste mir nachts manchmal heimlich im Keller ein paar Hello Kittys.
Was dich außerdem noch sehr sympathisch macht, Colt Sievers, hast du damals geguckt,
ja.
Dann Nutella-Brot dabei, ja. Toastbrot und du fandest Howie gut, den schüchternen, tollpatschigen.
Ich fand Howie. Ja immer nicht die Superhelden, sondern die daneben, wo ich immer denke, ja, was ist denn mit dem? Findet den denn keiner nett? Ich fand den immer toll. Ich meine, die Jungs fanden alle Judy super.
Und, ist klar. Ne?
Und Howie war so der Underdog.
Ja.
So wie Willi bei Biene Maja, der ist ja auch so ein Underdog. Haben doch auch ein bisschen Ruhm verdient.
Und wie Terence Hill beispielsweise.
Ja, aber der war ja auch toll.
Bist du selber auch mal schüchtern? Gibt's das?
Ich bin, mein Bassist nennt mich immer neuerdings, aber erst Papiertiger, sagt er immer zu mir, weil er sagt, ich bin so ein klassischer Fall für Hunde, die bellen, beißen nicht. Also in zwischenmenschlichen Beziehungen, also wenn ich in Geselligkeit und sowas bin, aber auch bei Jungs und Männern immer schon so gewesen, dass ich winde mich. Ich bin da wie ein pubertierendes Mädchen noch, so, und ich bin ganz eigentlich da schüchtern. Also ich bin, glaube ich, keine, die super flirten kann, weil ich tanze in der Disco an und dann renne ich weg. Also das gibt's durchaus bei mir. Ich bin total crazy gut drauf. Und
gibt's ja ganz oft.
Ja, gibt's total oft. Ja. Also wahnsinnig schwer zu verstehende Frauen, aber eigentlich total leicht zu durchschauen, weil man eben einfach ist wie 13. Und das ist bei mir auch immer noch so geblieben. Ich bin, ne, und das ist dieses Ding, ich lasse ja auf der Bühne, kann ich alles rauslassen. Aber wenn man dann mir auf den Zahn fühlt, dann bin ich eigentlich ein ganz lieber, harmloser Mensch.
Wie war es dann mit deinem Freund? Hast du den ersten Schritt gemacht? Hat er den ersten Schritt gemacht?
Das geht ja jetzt schon richtig ans Eingemachte. Wir sind ja nicht verkuppelt worden einfach, hat aber geklappt.
Verkuppelt?
Wir blieben immer über am Ende. Alle stiegen in die Bahn, so, wir müssen weg, wir sind los, jetzt, ja, ihr kommt schon nach Hause. Hat geklappt.
Trendsetterin in Sachen Campingurlaub. Mhm. Wie fing das bei euch an?
Das fing tatsächlich bei mir erst im höheren Alter an. Also wir waren als Kinder nie campen. Wir waren ja Individualtouristen mit meinen Eltern mit Lehrern. Ne? Dann hatten wir immer kleine Häuschen oder Wohnungen in Italien gemietet. Das Camping wurde später mit reingebracht in meinen Urlaub. Jetzt eigentlich erst mit der Familie und mir gefällt es super. Also ich mache es total gerne. Das Campingmobil, was wir jetzt leihen, ist ein bisschen größer zugegeben. Da war es ein bisschen größer geworden, wo ein richtiger Kühlschrank drin ist. Und auch eine kleine Toilette, wo man ohne Dusche und Wasser, weil ich immer sage, oh, so ein bisschen zwischendurch mal das Gefühl haben, Privatsphäre ganz klein, ich kann auch mal. Ist es so, aber es ist in der Tat. Und wir haben es dieses Jahr auch schon wieder gemacht. NRW ist ja durch mit den Ferien schon. Wir waren 3 Wochen in Frankreich mit dem Campingmobil. Und es ist einfach so, dass es keinen Urlaub gibt, der mich so schnell entschleunigt wie Camping. Also weil du einfach stumpf, gehst auch mal nicht ans Meer, obwohl du direkt hinter der Düne wohnst, weil du einfach am Campingplatz rumlungerst und guckst und mit Leuten erzählst und da mal im Supermarkt spielst du mal Wikinger-Schach, Buhl oder sonst was und hast trotzdem bis draußen und hast das Gefühl, du hast was gemacht.
Ist einfach diese Unabhängigkeit.
Ja.
Ne? Und dann
ja.
Vielleicht auch so ein bisschen dieses 5-Sterne-Camping gibt es ja inzwischen auch. Du hast das schon direkt mit im Auto.
Wir haben's
aber
im Auto.
Die guten Duschen und so weiter, fahrt ihr dann besondere Campingplätze an?
Wir haben eigentlich einen sehr schlichten und das war dieses Jahr, es ist richtig in die Hose gegangen, kann man sagen. Wir haben einen sehr schlichten, also er ist nicht schlicht, ist der nicht, aber der ist eben jetzt nicht so 5 Sterne und sonst was. Der ist hinter der Düne direkt in Südfrankreich. Hatten die Kinder im Vorfeld gesagt, ja, aber wir wollen danach, wollen wir noch so ein 5 Sterne mit und Poollandschaft und sowas alles. Und das haben wir dann gesagt, okay, wir sind normalerweise immer so ein paar Tage Anreise, dann bleiben wir 10 Tage irgendwo mal vor Ort und dann wieder so arbeiten wir uns über die Poollandschaften zurück. Und dieses Jahr haben die Kinder sich gewünscht, wir wollen dann noch mal 7 Tage mal richtig auf so. Und dann waren wir die ersten 7 Tage auf diesem einfachen, normalen Campingplatz hinter der Düne. Die Kinder hatten den Spaß ihres Lebens, als wir weiterfuhren, weil wir diesen 5-Sterne-Platz gebucht hatten. Gab es Tränen, es gab Geschrei. Die Poolanlage war zwar toll, aber die Hitzewelle brach aus. Es wurden keine Kinder mehr kennengelernt auf dem neuen Campingplatz. Und wir saßen da und dachten, oh, das darf nicht wahr sein. Das machen wir nicht mehr. Da kann man, also es ist so, dass man feststellt, die Kinder brauchen einfach andere Kinder, mit denen die durch die Gegend pesen können. Die kamen immer, die haben immer eine Wurst to go, weißt du, an uns vorbeigedonnert mit dem Skateboard und hatten die Zeit ihres Lebens. Und das war da war zwar die Poollandschaft, aber da waren die auf sich selber zurückgeworfen. Das war.
Und gerade die Unterbrechung ist dann so traurig, wenn man sich dann verabschieden muss von den neuen Freunden.
Das war irgendwie, das hat das nicht gut funktioniert.
Ja. Du hattest im vergangenen Jahr einen ganz besonderen Geburtstag zu feiern. Was ist das Schöne am Älterwerden?
Das Schöne am Älterwerden ist bei mir, dass mir das egal ist. Ne? Also man sieht es schon, man sieht auch selber, geht mal nach der Dusche mit sich selber am Spiegel vorbei und denkt, mein Gott. Und dann zieht man schnell was an und dann ist auch schon wieder. Das kommt so ein schlimmer Spruch, den ist von meiner Mutter, aber man ist ja wirklich so alt, wie man sich fühlt. Manchmal ist man dann erstaunt. Dann begibt man sich in einen Kreis mit Leuten, wo man denkt, yay! Und man tanzt und singt und freut sich und dann stellt man fest, boah, die sind 20 Jahre jünger. Und das ist gar nicht was bei mir angekommen ist. Aber ich glaube, die 50-Jährigen von heute sind auch jünger als die 50-Jährigen, die meine Eltern damals waren. Obwohl meine Eltern auch immer.
50 ist das neue 30?
Ja, das ist so. Denn das ist ja erstaunlich. Bei der Pubertät geht es schneller und hinten raus wird es langsamer. Das ist für mich jetzt so eine Theorie.
Ja, und guck mal, schon gucken wir wieder nur auf das, was nicht mehr so gut geht. Eigentlich ist es doch schöner, drauf zu gucken, was läuft denn alles besser. Und die Einstellung ist mir egal, ist doch super. Jetzt steht wieder ein Geburtstag an. Hast du was geplant?
Nee, ich habe tatsächlich an dem Abend vor meinem Geburtstag habe ich einen Auftritt mit der Band. Und wenn nach Adam Riese und dem Routenplaner werden wir die 12 Uhr auf der Autobahn erleben. Und wir werden die Korken krachen lassen. Also außer der Raststätten. Wir werden einen Raststättengeburtstag feiern. Mit der Band. Mein Freund hat gesagt, er wartet dann noch zu Hause, bevor er ins Bett geht und stößt auch noch mal kurz mit an, je nachdem wann wir kommen. Und am Geburtstag selber bin ich tatsächlich bei einer Kollegin von dir, bei Steffi Neu von WDR 2, ist eine Freundin von mir, die feiert ein Riesenscheunenfest. Dann habe ich gesagt, gehen wir doch dahin. Dann feiere ich unauffällig da heimlich mit mir selber meinen Geburtstag auf einer anderen Feier. Ich habe nichts Großes geplant, weil ich gesagt, ich finde das auch nicht so. Ne? Die ist familiär, ist ja auch immer schön, aber die Kinder sitzen und langweilen sich an der Kaffeetafel und denken, oh Gott, wann können wir raus? Und ich finde es nicht so schlimm. Wir feiern dies ja nicht groß.
Perfekt gelöst. Ich sage herzlichen Dank für den Besuch in SWR1, Leute.
Sehr gerne.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.